Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Ja, servus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt, gut gelaunt, tiefsinnig und zu allen Schandtaten bereit, wie immer. Stefan!
Unglaublich, unglaublich, Leute, das hättet ihr jetzt sehen sollen. Der Mann, der jetzt hier Servus in einer guten Laune ins Mikrofon spricht, war noch etwa 20 Sekunden vorher ein Schatten seiner selbst, Augenringe bleich, total am Ende. Und man hat sich gefragt, hält der überhaupt 40 Minuten Podcastaufnahme durch? Und jetzt ist der ein Strahlemann. Das ist wirklich so. Ja. Manu ist ein elender Profi, den kannst du einfach anknipsen und Wurm läuft.
Nee, man muss,
ja, aber Manu hat wirklich was Ansteckendes. Auch ich war ja nicht gerade in Hochform, aber vielen Dank.
Das wollte ich auch sagen. Also frisch wie der Frühling habe ich dich heute auch nicht angetroffen.
Ja, genau.
Und man muss sich ja manchmal auch selber in gute Laune bringen irgendwie.
Und ja, das gelingt dir wirklich unglaublich gut.
Ja, also.
Ja, komm, hey, aber dann stelle ich dich gleich vor. Also ja, Manu Schmid, der gute Launebär, mein guter Freund und Podcast-Kollege seit nun wirklich 5 Jahren, ist Theologe und, wie ich gestern erfahren habe, seit neuestem ein enthusiastischer Läufer.
Ja, naja, ich versuche mich immer mal wieder, ja, genau. Ja, ich spreche mit Stefan Jütte, auch reformierter Theologe. Du arbeitest bei der EKS, beim Reformierten Dachverband der Schweiz. Und ich habe mir heute einfach nur notiert für die Vorstellung. Ich weiß nicht, wer von euch sich daran noch erinnert. Wahrscheinlich ist es ein Zeichen dafür, dass man zu den Boomern oder zur Generation X gehört. Aber es gab diese Werbung für die Duracell-Batterien. Da war so ein Hase. Also es waren ganz viele kleine Häschen, so, wie sagt man, so Plüschhäschen, die dann so getrommelt haben, und das Duracell-Häschen, das hat einfach immer am längsten ausgehalten. Und da bist du mir in den Sinn gekommen, als ich über die Vorstellung nachdachte. Du bist eigentlich so ein bisschen ein kleines Duracell-Häschen. Irgendwann geht dir auch mal der Saft aus, aber es dauert meistens ein bisschen länger als bei den anderen.
Oh, das ist aber schön, danke. Ja, Manu, wir sprechen heute in dieser Folge zum Thema Solo-Ego, Individualismus als Segen und Fluch. Aber wir zerreden das Thema jetzt noch gar nicht. Das ist aber unser Thema der Woche, auf das wir nachher zu sprechen kommen werden. Hast du Rückmeldungen erhalten zu unserer letzten Folge, The Dark Side von Vergebung?
Ja, vereinzelt. Nicht allen hat sich der Titel auf Anhieb erschlossen und man hätte im Nachhinein vielleicht auch noch ein bisschen differenzierter formulieren können. Die Vergebung an sich, wenn sie von Herzen und authentisch und in Freiheit geschieht, hat natürlich keine dunkle Seite an sich, aber die dunkle Seite liegt in einer Theologie der Vergebung oder einem Zwang zur Vergebung, einem Automatismus, der Menschen einen Druck aufsetzt, gerade Opfern einen Druck aufsetzt, zu vergeben. Das kommt beim Titel noch nicht völlig klar durch, aber wenn man in die Folge reinhört, dann wird das glasklar. Und du, Stefan, hast du Rückmeldungen gekriegt?
Ja, also mir sind vor allem Rückmeldungen aufgefallen, die so in die Richtung gingen. Hat Erica Kirk diese Vergebung wirklich ernst gemeint oder war das Teil einer großen Inszenierung, quasi die Frau zeigt sich mild und vergebensbereit, während die Männer dann poltern und hassen dürfen? Und ist es nicht eigentlich ein Trick, auf den wir reingefallen sind? Ich habe mir das auch überlegt, also nicht erst, als ich das gelesen habe, aber ich bin im Moment froh um jede vernünftige Stimme und erspare mir alle dunklen, bösen Theorien, die mir selbst dazu einfallen können, und erhalte mir vielleicht auch einfach ein Stück Naivität.
Ja, ich finde das eine gute, angemessene Reaktion. Es gab einen Artikel, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, ob das in der Zeit war oder wo auch immer, da hat eine Journalistin dann geschrieben, ja, war das jetzt Inszenierung, war das jetzt irgendwie alles so geplant und so? Und sie hat dann eigentlich das Fazit gezogen, ist mir eigentlich völlig egal, weil es braucht einfach diese Zeichen jetzt. Es braucht diese Zeichen für Vergebungsbereitschaft, diese Statements, die zum Ausdruck bringen, man kann auch nochmal neu beginnen. Und wie aufrichtig das gemeint ist und wie authentisch und tiefgehend das ist, das steht uns einfach nicht zu beantworten. Und ich würde auch sagen, ich freue mich über dieses Zeichen. Natürlich bleibt die Frage zurück, performativ, was ist der Eindruck, der dominiert am Schluss? Sind es diese vielen Reden von Rechtspopulisten und von Journalisten und wer auch immer, Tucker Carlson und dann natürlich am Tiefpunkt dann auch Trump unmittelbar nach Erica Kirks Rede. Ist es das, was übrig bleibt, so dieser Zorn, diese Wut auf einen Feind, den man ganz klar profiliert hat? Oder ist es dieser Akt der Vergebung oder irgendeine fatale Mischung aus beidem, dass man sich damit beruhigt, dass man doch sich ein Tränchen abgewischt hat, als Erica Kirk Vergebung ausgesprochen hat und jetzt umso selbstbewusster quasi gegen die Demokraten in den Kampf ziehen kann? Ich weiß es nicht. Ich hoffe und bete tatsächlich, dass dieser Moment der Vergebung, dass das der Moment ist, der am tiefsten sich in der Erinnerung festsetzt und am nachhaltigsten prägt von diesem Memorial Service. Das wäre meine ausdrückliche Hoffnung.
Ja, das hoffe ich auch. Hey Manu, wir kommen zum Stoßgebet der Woche. Ich bin sicher, du hast was bereit.
Ja, ich habe ein Stoßgebet, wieder mal ein Pendler-Stoßgebet, ein Seufzer, der mir entwichen ist auf dem Weg von Basel Richtung Zürich, weil es immer wieder Leute gibt, die ihr Frühstück für die Fahrt aufsparen. Und das ist ja an sich noch nichts Schlimmes, aber hast du das schon mal gerochen, wenn Leute so ihr Joghurt-Müsli in ihren selbstgemachten Weggläsern mitnehmen und dann öffnen?
Das ist aber wirklich eine geile Beobachtung, Manu. Das musst du unbedingt den Leuten schicken von die sogenannte Gegenwart. Nicht das Joghurt-Müsli, sondern diese scheiß diese Weggläser,
ja,
die überall mitgebracht werden, wo ich so denke, wie bekloppt seid ihr eigentlich? Ihr nehmt Glas mit in eurer Tasche und packt es dann aus und esst das in öffentlichen Verkehrsmitteln. Was ist falsch mit euch? Warum tut ihr das, Mann? Nein, das ist wirklich, das ist so dermaßen bekloppt. Da habe ich jedes Mal eine Fremdscham und denke, dass die Leute sich so vorgestellt haben, dass sie zu Hause ihre Menüs präparieren und dann super gesund sind und das in diesen wirklich unhandlichen Gläsern dann auch noch mitschleppen, ja?
Ja, und ja, was ist da passiert? Das ist, eigentlich ist es nicht das, was mich genervt hat, aber was du jetzt erwähnst, es ist ja dann auch so, dass man das durch den ganzen Zug, durchs ganze Abteil, durch den ganzen Wagen hört, weil jedes Mal, wenn der Löffel am Rand dieser Weggläser aufschlägt, dann klappert und klimpert das wie blöd und man unterhält den ganzen Zug. Aber was mich gestört hat, die Frau war direkt mir gegenüber und das hat einfach dieser Geruch, ich mag eigentlich Joghurt, aber dieser Müsli-Joghurt-Geruch, das hat so etwas Säuerliches, das ist so wirklich, das erinnert mich einfach unweigerlich an Erbrochenes und das hat mich dann und wirklich
sieht auch so aus.
Ja, und dann vergeht mir wirklich jeder Appetit und es gibt Leute, die können dann auch wirklich einen Großteil der Fahrt zwischen Basel und Zürich, einen Großteil dieser Stunde mit dem Verzehr dieses Müslis zubringen. Also das ist schon...
Ja, ich meine, wenn du einen ganzen Abend investierst, um solche Scheißgläser abzufüllen... musst du das... Slow Food.
Genau, ich habe... Mein Stoßgebet war einfach dann, Herr, bitte mehr Leute mit Vorliebe für Croissant oder Vollkornbrötchen.
Gut. Hey, ich habe ein Halleluja. Ja, Manu, ich habe ein Halleluja, was eigentlich eher aus deiner Küche kommen könnte. Ich habe nämlich eine Fernsehserie mir angeschaut, also eine Miniserie, sagt man. Das ist eine sechsteilige Western-Miniserie, American Primeval. Und ich habe das manchmal so, wenn ich eine Serie schaue, dann überkommt mich manchmal so bei der zweiten, dritten Folge so das Gefühl, scheiße, ich habe vielleicht Lebenszeit verschwendet. Und bei dieser Serie ist es schon ein bisschen so, der Anfang ist ziemlich brutal und es geht dann auch eher brutal weiter. Ich habe mich dann wirklich so kurzzeitig gefragt, was mache ich da eigentlich? Warum tue ich mir sowas an in meiner Freizeit? Ich könnte doch auch einen schönen Abend genießen. Aber dann, ohne dass ich jetzt spoilern will, entwickelt sich diese Geschichte so wunderbar und ist eine wirklich ganz, ganz tolle Geschichte, die mitten ins Herz geht, die sich echt lohnt und die einen total glücklich und versöhnt am Schluss zurücklässt. Und ja, das war mein Halleluja.
Ach schön, ach sehr schön, ja. Ich habe die noch nicht geguckt, die wurde mir schon x-mal empfohlen, ja. Ich habe die schon öfter empfohlen gekriegt und die Brutalität ist ja bekanntlich nichts, was mich abhält. So ein Hektoliter Kunstblut muss für meine Lieblingsserien eigentlich schon vergossen werden. Also da bin ich nicht so
zimperlich. Ja, dann bist du zu Hause.
Ja, da muss ich mir noch reinziehen. Gut, also jetzt, bevor wir uns verquatschen, wir kommen zum Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Ja, Stefan, du hast es schon angekündigt, wir wollen uns mal über Individualismus unterhalten. Das schieben wir eigentlich jetzt schon x Wochen vor uns her. Immer wieder sind aktuellere, zeitaktuelle Dinge irgendwie zuvor gekommen oder wir haben dann das nochmal zurückgestellt, aber eigentlich ist es etwas, was uns seit längerem beschäftigt, so diese Frage.
Ja, man muss sogar so sagen, dass es sich immer wieder aufgedrängt hat bei diesen Aktualitäten, die wir besprochen haben, oder?
Ja, das stimmt, ja.
Also, es war immer nach der Folge hatten wir noch so ein kleines Nachgespräch, während wir dann die Folge rendern und hochladen. Und immer wieder ist es passiert, dass wir gesagt haben, nee, eigentlich müssten wir aber mal über Individualismus sprechen, weil das drückt sich durch. Also es hat sich ganz stark gezeigt beim Thema Du bist selbst schuld, was wir behandelt hatten, wo es darum ging, dass es teilweise einfach politische Lösungen braucht und nicht einfach ein individuelles Umdenken und ein individuelles Verbessern der Umstände, sondern dass wir uns da als politische Wesen auch verstehen müssten, um etwas in Gang zu bringen. Wir hatten das auch sonst schon bei Ökologiethemen, die wir diskutiert hatten. Und es ist natürlich ganz stark auch in dieser Folge aufgekommen, als wir über Kriegstüchtigkeit gesprochen haben, wo ja eigentlich so die Idee ist, schaut euch den Westen an, die sind so individualistisch, egozentrisch und dekadent geworden, die können nicht mal mehr ihr Land verteidigen. Das ist ja so eine Unterstellung, die da passiert. Wir kennen diese Debatte auch aus der ganzen Pandemie-Geschichte, wo plötzlich ja auch wirklich gestandene Liberale neidisch nach China geblickt haben und gesagt haben, schaut mal, so schnell kann man Probleme lösen, wenn man das ein bisschen zentral angeht. Und wir dummen Föderalisten, was passiert da bloß in unserem Land? Alles geht vor die Hunde. Das waren immer wieder Momente, wo Individualismus, was sonst ein hoher Wert ist in unserer Gesellschaft, ganz, ganz kritisch betrachtet worden ist. Und wir haben gesagt, lass uns eine Folge dazu machen.
Ja, und ich füge noch an, dass ich natürlich einer teilweise sehr scharfen Kritik am Individualismus auch immer wieder in hochreligiösen Kreisen begegne, wo man den Individualismus als Erscheinung oder vielleicht sogar als Zentralerscheinung des Zeitgeistes wertet und sagt, das ist unser heutiger Zeitgeist und das macht alles kaputt, dieser individualistische Zeitgeist. Jeder sorgt sich nur um sich selbst und seine Selbstverwirklichung. Jeder ist sich selbst am nächsten. Wird dann geradezu als antichristliche Eigenschaft oder Qualität herausgestellt, der die Kirche, die wirkliche Kirche, die wahren Gläubigen entschieden entgegentreten müssen. Also es gibt auch wirklich eine explizit theologische oder christliche Kritik am Individualismus. Und da haben wir immer mal wieder gesagt, wir müssen das mal ein bisschen aufdrösen und auch zeigen, wie viel wie sehr sich der heutige Individualismus auch dem Christentum verdankt. Und dann könnte man natürlich auch den Spieß umdrehen und fragen, wie sehr denn die Frömmigkeit dieser gerade hochreligiösen oder evangelikalen Christen, wie sehr diese auch selbst von Individualismus schon durchdrungen ist und davon eigentlich lebt. Also es ist ein großes Thema. Mal schauen, wie weit wir kommen heute.
Ja, genau. Und nicht zuletzt haben wir ein bisschen vorgespurt schon bei dieser Miniserie, die wir gemacht haben zum Thema Freiheit. Ja. Da haben wir eigentlich subkutan auch immer wieder Liberalismus und Individualismus gemeinsam verhandelt und uns auch ein bisschen darüber gestritten, wenn ich mich recht erinnere. Aber das ist jetzt, glaube ich, schon ein Jahr her, oder, dass wir das gemacht hatten, gell?
Ja, ist eine Weile her, aber ich bin schlecht mit Zeiträumen, aber ja.
Also ich versuche mal so ganz kurz einen Einstieg zu machen. Oder? Wir haben gesagt, es gibt innerhalb christlicher Gemeinschaften diese Idee, dass wir eine zu individualistische, eine schon fast egomanische Gesellschaft geworden sind, der es an Zusammenhalt, an Verbindlichkeit fehlt. Die Klimakrise, die Pandemiepolitik, Digitalisierung und künstliche Intelligenz, aber auch die Fragen nach sozialer Gerechtigkeit und Identitätspolitik, Geopolitik und Sicherheit werfen diese Fragen immer wieder auf. Es wird immer wieder darin mitverhandelt. Und unter den Vertreterinnen und Vertretern, die, ich sage jetzt mal so, zu der politischen Theorie gehören, gibt es von links bis rechts starke Kritik am Individualismus. Also von linker Seite kennt man das aus der Kapitalismus- und Globalisierungskritik von Nancy Fraser. Da ist eine starke Warnung vor einer neoliberalen Vereinnahmung von Individualismus, nämlich indem dann Selbstverwirklichung zu einer Pflicht wird, eine Marktlogik, die aufgezogen wird und alles Private durchdringt. Aber es gibt das Ganze natürlich auch von der eher konservativeren Seite, wenn man an Michael Sandel oder an Charles Taylor etwa denkt, die sagen, ja, der Liberalismus betont zu stark das autonome Individuum und vernachlässigt dann deswegen die Wichtigkeit von sozialen Bindungen, Traditionen und Gemeinschaft. Also ganz egal, von links bis rechts gibt es Denker und Denkerinnen, Denkschulen, die sich kritisch damit auseinandersetzen. Und ich glaube, wir gehen jetzt mal so vor, dass wir mal die Ursprünge eigentlich des Individualismus, wie wir ihn heute kennen, versuchen ein bisschen offen zu legen, denn das wäre schon so eine These. Ich glaube, dass Individualismus, so wie er heute verbreitet ist in westlichen Gesellschaften, eigentlich ohne Reformation gar nicht denkbar wäre.
Ja, das finde ich einen guten Ausgangspunkt. Du hast jetzt Individualismus noch nicht im eigentlichen Sinne definiert. Vielleicht wäre es noch wichtig, wenigstens einen Satz vorauszuschicken, worüber wir hier sprechen, dass das nicht so im Nebulösen bleibt. Also du kannst mich gerne ergänzen. Ich würde jetzt mal aus der Hüfte geschossen sagen, Individualismus, das ist eine Sicht des Lebens, die die Eigenständigkeit und die Einzigartigkeit und die Autonomie des einzelnen Menschen ins Zentrum stellt und auch im Blick auf Gesellschaft, Politik und Ethik eigentlich von diesem einzelnen Individuum aus denkt. Es ist nicht notwendigerweise eine Weltanschauung, die die Bedeutung von Gemeinschaft nicht anerkennt, aber es geht quasi die letzte Einheit oder der letzte Fluchtpunkt ist eigentlich das selbstbestimmte, freie Individuum. Darum geht es im Letzten und eine Gemeinschaft oder eine Ethik oder eine Politik, die Freiheit und Selbstbestimmung des Einzelnen unterläuft, ist nicht akzeptabel.
Ja, und ich glaube, es hilft, wenn wir hier, wenn es jetzt um eine Begriffsdefinition geht, unterscheiden zwischen deskriptiven Begriffen von Individualismus und präskriptiven, normativen Begriffen von Individualismus. Du warst jetzt schon sehr stark auf der normativen, theoretischen Seite, oder? Und da kann man tatsächlich sagen, oder ein autonomes Subjekt mit eigener Würde, Freiheit und Verantwortung steht eigentlich im Zentrum von allem, was darum gebildet wird. Also wenn ich das Soziale verstehen will, muss ich eben vom Individuum her denken. Ja. Alles ist um das Individuum herum gruppiert. Es ist der zentrale Bezugspunkt von Gesellschaft, Politik, Ethik und auch von Religion. Und Rechte und Pflichten und Freiheiten leiten sich eben vom Individuum her und nicht umgekehrt. Oder man könnte sich ja auch denken, dass das Individuum als Teil einer Gemeinschaft oder Gesellschaft oder eines Staates in den Blick kommt. Also zum Beispiel bei Plato ist das sehr stark so, eigentlich auch bei Aristoteles, da sind die nicht weit auseinander. Aber in dieser individualistischen Perspektive ist der Staat eigentlich dadurch legitimiert und gerechtfertigt, dass er die Rechte und die Würde des Individuums sichert. Und möglichst wenig beschneidet. Also jede Einschränkung individueller Rechte ist hochgradig begründungsbedürftig, während eigentlich jede Liberalisierung individueller Rechte eine Selbstverständlichkeit und ein Ziel darstellt. Das wäre jetzt die normative Seite, oder, des Begriffs Individualismus. Man könnte ihn aber auch deskriptiv fassen, dann wäre man in der Soziologie viel stärker zu Hause. Und da könnte man sagen, dass Individualismus ein zentraler Begriff ist, um Modernisierungsprozesse zu beschreiben, in denen diese traditionellen Bindungen, also zum Beispiel zur Familie, zur Sippe, zur Dorfgemeinschaft, zur Religionsgemeinschaft, schwächer werden. Ja, genau. Und Menschen sich viel stärker selbstbestimmt, orientieren und entscheiden. Ja. Und dann gibt es die kritische Analyse dessen, die dann sagen würde, na ja, das ist vielleicht nur eine Illusion, so selbstbestimmt ist das gar nicht. Also ich habe vorher schon Nancy Fraser genannt, oder? Da wäre die Theorie, nein, ihr seid gar nicht so individualistisch und frei, sondern eigentlich ist das einfach eine Marktlogik, die euch hier aufoktroyiert worden ist, die ihr euch jetzt zu eigen gemacht habt in dieser ganzen Selbstoptimierungsfalle, in der ihr drin seid, seht ihr das nicht mal mehr. Es gibt die aber auch sehr positiv gewendet, indem man sagt, ja, schau mal, was uns das alles an Wokeness und Sensibilität für individuelle Bedürfnisse gebracht hat.
Ja, sehr schön. Also eine beschreibende Definition, die versucht einfach im Blick auf die geschichtliche Entwicklung zu zeigen, wie sich unsere Gesellschaft individualisiert hat, und dann eine wertende Definition, die beurteilt, ist das eigentlich gut oder ist das schlecht? Und dann gibt es auch die Infragestellung dieser Individualisierung von oder zumindest die teilweise die Infragestellung von Leuten, die sagen, ja, so individualisiert, wie wir meinen, sind wir gar nicht. Finde ich gut, diese drei Kategorien. Wie gehen wir weiter? Du hast die Reformation ins Spiel gebracht.
Ja, ich glaube, es ist immer hilfreich, wenn man eine Konstruktion versucht, wie eigentlich dieser Individualismusgedanke in die Welt kommt.
Ja.
Weil man kann mal als erstes eigentlich sagen, naja, so selbstverständlich ist Individualismus eigentlich gar nicht, oder? Also wenn wir an die Antike denken, dann ist es nicht, gegessen, dass der Mensch das Zentrum ist und um ihn herum bildet sich so etwas wie eine Gesellschaft, sondern in der Antike, und das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht gesagt, aber ich glaube, das könnte man schon gut verteidigen, dass das der Hauptzug ist, ist der Mensch eigentlich nur in der Polis. Also nur in der Gesellschaft wirklich ein vollständiges Lebewesen. Der ist darauf angelegt, dass er in Gesellschaft ist. Also Plato, der in seiner Bestimmung vom gerechten Staat in der Politeia darüber spricht, sagt, das Individuum ordnet sich einem Gemeinwohl unter. Das ist eigentlich das Ideal. Freiheit als Individualität ist die Unterordnung unter das Gemeinwohl. Aristoteles spricht vom Menschen als einem Zoon Politikon, also einem politischen Tier, wenn man so will, oder Lebewesen, einem Lebewesen, das in sich politisch ist. Und das gute Leben ist nur in der Polis möglich. Und Individuum und Gemeinschaft sind deswegen untrennbar miteinander verbunden, aber eben nicht so, dass das Individuum einfach die Gemeinschaft prägt.
Ja.
Und dieser Gedanke, dass jetzt das Individuum im Zentrum steht, ist eigentlich nicht sehr alt, wenn wir die Menschheitsgeschichte nehmen, sondern markiert streng genommen eigentlich die Neuzeit. Also Thomas Hobbes, der diese Idee hat vom Leviathan, also einem Staat, der notwendig ist, um individuelle Sicherheit und Freiheit zu gewährleisten gegen die Barbarei, die sonst in uns wüten würde. Oder John Locke, der mit einem sehr viel positiveren Menschenbild sagt, naja, es geht darum, dass Menschen natürliche Rechte besitzen, nämlich ein Recht auf Leben, ein Recht auf Freiheit, ein Recht auf Eigentum, you name it. Und der Staat existiert eigentlich nur als Minimalstaat, um diese Rechte zu schützen, die das Individuum hat. Und das ist vielleicht die deutlichste Formulierung der Neuzeit, die sagt, der Zweck des Staates besteht in der Sicherung dieser natürlichen Rechte, die dem Menschen qua Spezies, qua Geburt zukommen, oder?
Ja. Ja, und also was ich jetzt bemerkenswert finde, und ich glaube, das ist gut, das am Anfang auch wirklich festzuhalten, du hast gesagt, das ist nicht selbstverständlich. Für uns ist das heute, ich würde sagen, so selbstverständlich und derart tief im Bewusstsein verankert, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass es mal Menschen und Gesellschaften gegeben hat, die das anders gesehen haben. Also auch, was du jetzt von John Locke zitiert hast, die Vorstellung, dass der Staat dazu da ist, die individuellen Rechte der Bürger zu schützen und so. Ich meine, da hätten sich ja Gesellschaften früherer Zeiten, die hätten sich ja vor Lachen nicht mehr erholt, wenn sie das gehört hätten, dass quasi der König war in allen möglichen Zeiten der Menschheitsgeschichte selbstverständlich nicht dazu da, die individuellen Rechte des Einzelnen zu schützen, und das aber auch für das Selbstverständnis von Gesellschaftsteilnehmern in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden auf weiten Strecken der Gedanke völlig fremd war, dass es beim Leben, beim eigenen Leben darum geht, als Individuum seinen eigenen Weg zu finden und sich selbst zu verwirklichen und sein eigenes Glück zu suchen. Das sind eigentlich erschreckend neuzeitliche Überzeugungen. Über weite Strecken hinweg hätten Leute gesagt, ja, das Ziel meines Lebens oder die Bestimmung meines Lebens ist es, ein guter Familienvater zu sein und meinen Nachwuchs zu sichern, ein guter Bürger zu sein, um meinem König oder Fürsten zu dienen, ein guter Christ zu sein und meiner Kirche etwas zu nützen oder was auch immer. Aber das am Anfang, in ganz vielen Kulturen und Zeiten der Menschheit, steht am Anfang die Idee der Gemeinschaft, das Kollektiv. Und daraus leitet man, wenn überhaupt, leitet man daraus ab, wer oder was das Individuum noch sein kann, im Dienste und als Teil dieser Gemeinschaft. Und dass sich das umdreht und man sagt, nein, letztlich die Gemeinschaft, der Staat und so weiter, steht im Dienste des Individuums. Und es geht zentral um die Verwirklichung und Wahrnehmung der eigenen Autonomie und Verantwortung individuell. Das ist eine ganz junge Erscheinung und alles andere als selbstverständlich.
Genau, oder das Standardmodell ist Schach. Und da gibt es einen König und eine Königin. Es gibt Türme, die diesen König und diese Königin zu beschützen haben. Es gibt Läufer, die das tun, und Pferde. Und es gibt ein paar Bauern, die man auch opfern kann. Das ist das Standardmodell. Und das, was eine notwendige Voraussetzung von Individualismus als Grundkonzept ist, ist die Erkenntnis, dass Menschen unabhängig von ihrem Stand und ihren sozialen oder intellektuellen oder biologischen Möglichkeiten, die sie mitbringen, gleichwürdig sind. Also, ja, dass man quasi sagt, die Würde des Bauern ist nicht geringer als die Würde des Königs.
Ja.
Und das ist für uns heute etwas, was wir sagen würden, na klar, darauf baut ja unsere ganze Gesellschaft, das ganze Rechtssystem etc. auf. Das ist doch selbstverständlich, aber nein, das ist eine Idee, die vergleichsweise eher jung ist. Und ich glaube, dass sie eigentlich in der Reformation so richtig starken Auftrieb erhalten hat. Also ich sage nicht, da wurde sie zum ersten Mal geäußert. Mhm. Es gibt das selbstverständlich auch schon bei Paulus' Briefen, oder, wo es heißt, dass weder Jude noch Grieche etc. quasi vor Gott sind wir alle Gottes Kinder und gleich. Also diese Idee gab es schon, aber das hat man nicht auf die Welt bezogen. Und in der Reformation kommen starke Momente, also nämlich die, dass der eigene individuelle Glaube, dieser Glaube, den ich habe, dafür verantwortlich ist, dass ich gerettet werde, dass ich in den Himmel komme, dass ich Gott gefallen kann, obwohl ich ein Sünder bin, etc., ist dort natürlich total zentral. Und Glauben, das kann jeder nur für sich. Auch da denkt man heute vielleicht, ja, ist doch eine Selbstverständlichkeit, aber dem war halt nicht so, oder? Weil das dominierende katholische Glaubenssystem christlicher Religion in der damaligen Zeit hatte grob zusammengefasst die Idee, dass es einen Kirchenschatz gibt durch supererogatorische Leistungen, die Heilige und natürlich allen voran Christus selbst vollbracht hat, angehäuft worden ist. Und von diesem Schatz kann die Kirche jetzt quasi Sakramente und Gnade an ihre Kirchenschäfchen verteilen. Oder? Mhm. Also dort läuft es immer über die Kirche. Kirche und die Amtsautorität, der Klerus dieser Kirche, ist quasi die Institution, die das menschliche Heil vor Gott verwaltet.
Ja, und also an diese Stelle. Christus und die Heiligen, die haben quasi einen Gnadenüberschuss erarbeitet, der von der Kirche für alle dann verteilt wird. Ja, das geht über die Kirche, ja.
Genau, es geht nur über die Kirche. Oder, und an die Stelle der Kirche tritt der Glaube des einzelnen Menschen. Mhm. Und an die Autoritätsstelle der Kirche tritt die Schrift. Und das ist dann zusammengefasst in diesen lateinischen Formeln sola fide, also nur durch Glaube werde ich gerettet. Dann sola scriptura, das meint nur die Schrift ist quasi die Maßschnur für das menschliche Leben und die Orientierung in diesen heilsrelevanten Fragen. Und sola gratia ist nur durch Gnade wird man gerettet. Aber die Gnade ist eben nichts, was institutionell vermittelt wird, sondern im je eigenen Glauben dem Menschen geschenkt wird.
Ja.
So, und das heißt, von einer super hierarchisch geführten Institution, die Heilsgüter verwaltet und wir stehen da quasi an, um diese Heilsgüter zu konsumieren am Sonntag in der Eucharistiefeier, wenn man so will, kommen wir jetzt zu einem Bild, wo jeder einzeln unvertretbar direkt vor Gott steht.
Ja. Ja, was ich noch anfügen wollte, was ich noch faszinierend finde, ist, dass solche, das ist ja jetzt eigentlich eine geistesgeschichtliche Entwicklung oder eine theologiegeschichtliche Entwicklung, die du beschreibst, die Reformation als Durchbruch eines neuen Glaubensverständnisses, das sehr, sehr stark dann eben auf die Gottesbeziehung des Einzelnen auch abhebt. Und faszinierend finde ich, dass aber in solchen Entwicklungen immer auch technische Fortschritte mit hineinspielen. Also wenn es dann heißt sola scriptura, allein die Schrift, dann ist es ja, das hat das ja auch, ist das auch verbunden mit der Gutenberg-Bibel, mit der Erfindung der Druckerpresse, mit der Tatsache, dass man erstmals in der Geschichte des Christentums überhaupt die technischen Mittel dann hatte, jedem auch mehr oder weniger seine eigene Bibel nach Hause zu geben. Und dann gab es ja auch einen eine Bildungsbewegung auch im Zuge der Reformation und Neuzeit, die Leuten das Lesen und Schreiben beigebracht haben. Und so greifen dann quasi geistesgeschichtliche und theologische Entwicklungen mit technischen Fortschritten und mit auch Bildungsentwicklungen zusammen und führen dazu, dass in der Neuzeit auch überhaupt erst die Idee entstehen konnte, jeder gute Christ liest in seiner eigenen Bibel. Über 3/4 der Kirchengeschichte wäre das ein völlig abstruser Gedanke gewesen, weil erstens die meisten nicht lesen konnten und zweitens keiner sich eine eigene Bibelabschrift leisten konnte. Also durch die technische Entwicklung,
die Bibel gar nicht in der Volkssprache vorliegt.
Ja, genau. Die gab's noch nicht mal übersetzt. Ja, und man kann das natürlich ohne Zwang in unsere Zeit hinein ausziehen und sagen, auch unsere Smartphones und die Tatsache, dass man Musik auf seinen Kopfhörern abspielen kann und so. Also viele so individualistische Praktiken von Dingen, die früher eigentlich nur gemeinschaftlich möglich waren, die gehen einher mit technischen Entwicklungen, die dem dann so richtig Schub und Auftrieb verleihen.
Ja, ganz genau. Also das finde ich einen super wichtigen Punkt, den du hier machst, weil das ja wirklich ein Ineinandergreifen ist von technischen Möglichkeiten, die auftauchen und die aber selbst dann auch nur zum Durchbruch kommen, weil sie ein Medium finden, nämlich eben die Bibel. Und das wiederum wird nur zu einem Medium, das sich verbreiten kann, weil innerhalb der Bildungsoffensive Bemühungen passieren, dass man sie übersetzt, oder? Und dieses Zusammenspiel führt dann eigentlich erst zu diesem Durchbruch. Und das bedeutet, wenn wir jetzt an den einzelnen Christen, die einzelne Christin denken, und ich meine jetzt nicht 15, 28, oder? Aber in der Folge dann der Reformation, dann ist das nicht mehr jemand, der jetzt primär ansteht, um die Eucharistie zu erhalten oder der zur Beichte geht, um die Absolution zu erhalten, sondern das Idealbild des protestantischen Christenmenschen ist dieser Einzelne vor Gott, der sein Gewissen befragt, der betet, der Bibel liest und sich mit anderen über Glaubensfragen austauscht. Ja. Und das ist wirklich eine Revolution.
Ja, wo plötzlich auch und gerade in Fragen der Religion der Einzelne ein Stück weit zumindest zuerst gedacht wird und dann werden die Einzelnen verbunden zu einer Gemeinschaft und nicht umgekehrt quasi. Zuerst die Kirche als Institution, machtvolle Einrichtung und auch als Gemeinschaft der Gläubigen und dann der Einzelne, der sich darin irgendwie zurechtfindet, sondern gerade andersrum. Und diese Tendenz, die in der Reformation wurzelt, die wird natürlich im Zuge der Neuzeit nur noch verstärkt.
Ja, oder man kann das sich ganz leicht verdeutlichen am Kirchenbild. Oder? Mhm. Also das Kirchenbild vor der Reformation, das beschreibt eine Kirche, die von Gott eingesetzt wird, um die geistlichen Heilsgüter, letztendlich mit der Konsequenz der Entscheidung über das ewige Leben, über den Tod hinaus, zu verteilen. Also es ist eine Art Ermächtigung einer Institution und einer Hierarchie und einer Autorität. Das Kirchenbild nach der Reformation ist natürlich total anders gestrickt. Da ist die Kirche lediglich die Sammlung derjenigen, die durch die Gnade Gottes zum Glauben gekommen sind und sich als Freie untereinander treffen. Und die verteilen dann ganz pragmatisch, praktisch Ämter, um ihre Zusammenkunft zu organisieren.
Also das Priestertum aller Heiligen oder aller Gläubigen, das zum Grundbestand des reformatorischen Selbstverständnisses gehört, das ist eigentlich ein enormes Individualisierungsstatement. Also jeder zugespitzt. Genau. Es war ja dann, de facto war es ja dann nicht so, dass jetzt Luther oder andere Reformatoren das Amt des Predigers oder des Gemeindevorstehers oder so völlig abgeschafft hätten, aber zugespitzt könnte man sagen, durch die Reformation wurde der Weg geebnet zum Verständnis eines jeden Christen als sein eigener Priester quasi.
Ja, und das ist ein Missverständnis, das heute oft auftaucht in kirchlichen Kreisen, oder? Die Idee war nicht, dass jede und jeder predigen soll. Das war nicht die Idee des allgemeinen Priestertums, sondern die Idee des allgemeinen Priestertums bestand schlicht darin zu sagen, für dein eigenes Heil brauchst du nichts anderes als Gott.
Genau.
Und du stehst unmittelbar vor Gott, wenn es um dein Heil geht. Und deswegen, weil eben die Kirche quasi nicht mehr die Zentralverwaltung des göttlichen Heils ist, sondern nur die Sammlung derer, die schon darum wissen dürfen, dass sie heil sind, quasi, ist dann der Pfarrerberuf eben ein Beruf. Genauso wie es andere Berufe auch gibt. Also der Pfarrer ist ein Beruf wie ein Bauer. Und der wird halt jetzt aus praktischen Gründen ausgewählt, innerhalb dieser Gemeinde diesen Beruf auszuüben, nämlich das Wort Gottes zu verkünden.
Ja, ja. Aber der Glaube des Einzelnen findet nicht mehr über eine priesterliche Vermittlungsinstanz statt, sondern der Glaubende ist quasi in diesem Sinne selber Priester, als er durch seinen Glauben direkt an der Gnade Gottes anschließt, quasi.
Genau. Und jetzt kann man natürlich schon fragen, naja, war die Reformation, nebst dem sie vielleicht eine Befreiung, eine Bildungsoffensive, eine Medienrevolution war, vielleicht auch ein Anstoß, der zu dem geführt hat, was wir heute unter Säkularisierung besprechen. Also war das vielleicht auch ein erster Anschubmoment zur Selbstabschaffung? Oder weil das Kirchenmitglied um 1450 konnte dir ganz genau sagen, warum es die Kirche braucht. Nämlich die Kirche braucht es, damit das Kirchenmitglied sein Heil erlangen kann. Und Gott hat das so gewollt. Da hast du natürlich einen ganz anderen Problemdruck zu begründen, weshalb es eine Kirche braucht unter reformatorischen Voraussetzungen. Und das lässt dann schon die Frage zu, ob die Reformation eigentlich den Grundstein für den eigenen Zerfall von Kirche, aber vielleicht auch von kommunitaristischen Formen, von Vergemeinschaftungsidealen gelegt hat, oder ob es tatsächlich dieses Freiheitsprojekt ist, von dem wir heute zehren und leben, oder ob vielleicht sogar beides gleichzeitig wahr ist.
Ja, ich neige zu dieser letzten Einschätzung, weil ich natürlich schon denke, dass das Eingeständnis der reformatorischen Kirchen eben nicht diese Heilsvermittlungsinstanz zu sein, welche die Gläubigen machtvoll an sich bindet und eigentlich unter die Autorität der Institution stellt, bis hin dazu, dass eine Exkommunikation, ein Ausschluss aus der Kirche eigentlich ein auf ewig geltendes Verdammungsurteil ist, also die quasi die Machtansammlung der Kirche, auch theologisch und gesellschaftlich, politisch natürlich, aber die Machtansammlung der Kirche, die ja für den Einzelnen die Kirchenmitgliedschaft und die Treue zur Kirche fast alternativlos gemacht hat, dass die reformatorischen Kirchen das im Grundsatz quasi hergegeben haben oder aufgegeben haben, das wäre für mich ein sehr jesuanischer Move. Also meine Vision von Kirche ist auf jeden Fall eine Kirche, aus der Menschen auch in aller Freiheit austreten können und die nicht irgendeinen Machtanspruch hegt und gerade damit eigentlich sehr viel näher an diesem jesuanischen Ethos dran ist und auch an der Art und Weise, wie Jesus sein Leben mit den Jüngerinnen und Jüngern geteilt hat. Also das wäre für mich noch keine Zerfallserscheinung, aber natürlich ist die Tür geöffnet für Menschen in Freiheit und Autonomie und Selbstbestimmung dieser Kirche auch den Rücken zuzukehren. Und so kam es ja dann auch auf weiten Strecken im Zuge der Neuzeit. Ja.
Ja, einerseits schon. Und andererseits war es auch eine Riesenbelästigung und Herausforderung für diese Menschen, dass sie sich jetzt selbst um ihr Seelenheil kümmern müssen.
Ja, das ist die Kehrseite, ja.
Ja. Ja. Und vielleicht ist das, was wir heute erleben, gar nicht so sehr eine Zerfallserscheinung, sondern vielleicht eine weitere Wirkung der Aufklärung, in der wir vielleicht andere Gottesbilder, andere Vorstellungen von Gerechtigkeit haben, die uns diese Dringlichkeit für das eigene geistliche Heil einzustehen, nicht mehr so plausibel erscheinen lassen. Also wenn ich nicht glaube, dass da ein Gott ist, der mich strafend in eine ewige Hölle schicken will, das war ja für Luther, war das noch eine große, wichtige Überzeugung, dass das so sein kann, dann verliert man vielleicht auch ein Stück weit motivationalen Antrieb, sich mit diesen Fragen Tag und Nacht zu beschäftigen.
Ja, das kann sein. Mein Ideal ist immer noch, dass ich, also ich würde immer noch sagen, es ist nicht und es darf nicht die Angst vor der Hölle oder der Strafe Gottes sein, die die Leute bei der Kirche oder beim Glauben hält, sondern es muss die Faszination für die Menschenliebe Gottes sein, die sich in Jesus gezeigt hat, die Leute frei und selbstbestimmt dazu bringt, sich auf diesen Weg des Glaubens mit anderen zu machen. Aber du hast jetzt vorhin die Aufklärung ins Spiel gebracht. Das ist natürlich ein entscheidender Punkt oder eine entscheidende Frage, in welches Verhältnis man jetzt diesen reformatorischen Aufbruch mit diesen individualistischen Anfängen, in welches Verhältnis man den zur Aufklärung setzt. Man könnte natürlich sagen, ja, bei der Reformation, da war das eben noch gesund, da war das Individuum, wurde einerseits in seinem persönlichen Glauben auch freigelassen und auch ermächtigt und gleichzeitig war es eben noch eingebunden in die Gemeinschaft der Kirche und auch unter dieser auch Herrschaft Gottes und unter dem Schöpfer aller Menschen und so. Und in der Aufklärung ist dann dieser Individualismus Schub erst ins Ungesunde gekippt, weil man sich Gottes entledigt hat, diesem übergeordneten Horizont abgewiesen hat und dann war der Einzelne dann wirklich mit sich selber allein.
Aber da haben wir einen ganz anderen Begriff von Aufklärung. Also eine aufklärerische Position, die Gott abgeschafft hätte. Also das, was ich mit Aufklärung verbinde, ist immer die fundamentale Kritik an menschlichen Institutionen und Autoritäten, die das göttliche Verwalten einhegen und darüber verfügen wollen. Mhm. Also diese Kritik kenne ich gut aus der Aufklärung und da würde ich sagen, ja, es hat ja dann tatsächlich auch Fragen aufgeworfen, die uns bis heute beschäftigen. Also wozu brauche ich denn eine Kirche, um die Menschenliebe Gottes erfahrbar zu machen? Reicht dafür nicht ein Quartierverein, ein Engagement beim WWF, ein sich einsetzen für Benachteiligte? Dann solche Sätze wie Jesus selbst hat ja auch nicht eine Kirche gegründet etc. Also ich glaube nur, dass die Alternative jetzt quasi zwischen eine Reformation, die zu einer Vereinzelung führt in Heilsfragen, bewirkt dann zugleich auch eine Kirchenmüdigkeit oder ein Relevanzverlust von Kirche oder der Idee, eine starke religiöse Basis sorgt dafür, dass wir uns in tragfähigen Institutionen und Gemeinschaften verbinden, etwas zu kurz greift, weil man sich ja auch fragen könnte, ob denn nicht gerade der Ort der Familie, der Ort der Quartierarbeit etc. ein Ort sein könnte, wo diese Idee weiterlebt, aber halt nicht mehr in den Autoritätsstrukturen der Kirche.
Ja. Also, was ich jetzt vorhin wiedergegeben habe, das war auch nicht meine Einschätzung der Aufklärung, sondern was ich auch immer mal wieder als Aufklärungskritik mitbekommen habe. Und gerade jetzt auch in frommen Kreisen wird ja oft die Aufklärung eigentlich eher beklagt als gefeiert, eben weil die Menschheit da quasi gottlos geworden sei. Also ich würde das so nicht unterschreiben, auch wenn ich es durchaus ambivalent sehe. Also ich würde schon sagen, mit der Aufklärung hat sich natürlich auch ein Autonomiebegriff durchgesetzt, der für den Menschen tendenziell zur Überforderung wurde oder werden konnte. Und jemand wie Nietzsche zum Beispiel hat das ja schon sehr, sehr klarsichtig gesehen oder vorausgesagt, dass zumindest wenn dieses Autonomiestreben dahin kippt, dass man sich Gottes und der ganzen starken Begriffe, der ganzen Metaphysik und allem entledigt, dass dann der Mensch sich selbst zum letzten Maßstab wird, sich selbst auch ein Stück weit zum Gott oder zum Götzen macht und an diesem Selbstanspruch dann zerbricht. Also das ist ja jetzt keine, also den Wahrheitsgehalt dieser Analyse, finde ich, kann man relativ schwer abstreiten.
Im Blick, ja doch, also genau das versuche ich jetzt, Manu, sorry.
Okay,
weil,
gut.
Ich würde sagen, es ist schlicht falsch, weil empirisch weist alles in eine ganz andere Richtung. Also weder war es die Aufklärungsphilosophie oder Theologie, noch das 19. Jahrhundert mit dem Historismusproblem, noch das anbrechende 20. Jahrhundert, das dazu geführt hat, dass wir einen Mitgliederschwund in der Kirche haben oder einen Relevanzverlust kirchlicher Institution, sondern das waren die 70er Jahre. Es waren die 1970er Jahre. Da beginnt es, oder? Da hast du massenhaft Kirchenaustritte, da ist es plötzlich normal, konfessionslos zu sein, etc. Und ich deute das alles nicht als ein philosophisches Grundproblem, nämlich hinter der Frage, wer garantiert mir mein Seelenheil, wer verwaltet dieses Heil, sondern ich deute das als radikale Autoritätskritik an weltlichen Institutionen. Und die Kirche ist eine solche weltliche Institution. Aber das würde ich erst in die 1970er Jahre verorten und nicht früher. Natürlich gab es immer einzelne Denkerinnen, Denker, die das so gesehen haben. Das gab es aber auch schon im Mittelalter. Also das ist nicht die Besonderheit. Die Besonderheit ist, dass wir eine große Skepsis gegenüber Amtsautorität und gegenüber struktureller Autorität haben in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Und die wird dann zurückprojiziert auf die ganzen Aufklärungsphilosophien und Theologien, aber die kommt nicht daher.
Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Oder ich würde sagen, dass natürlich solche Prozesse eine sehr lange Halbwertszeit haben. Dass auch eine Gesellschaft, die sehr stark säkularisiert ist und die eine sehr starke auch Autoritätskritik ausbildet, dass die noch lange, vielleicht sogar noch jahrhundertelang, auf jeden Fall generationenlang mit einem subkutanen Christentum zurechtkommt oder ihr Lebens- und Weltverständnis eigentlich noch aus Restbeständen des Christentums speist. Da gibt es ja viele Anzeichen für, dass sich das sehr lange hält. Aber die Grundsatzkritik an allen übergeordneten Autoritäten, nicht nur Institutionen, sondern auch an quasi Denkautoritäten, die starken Begriffe, die großen Erzählungen und so. Diese Kritik hat ja ihre Wurzeln oder ihren Grund in der Aufklärung.
Aber also gerade nach der Aufklärung haben wir einen riesen Anstieg an großen Erzählungen. Also Karl Marx kommt nach der Aufklärung und liefert eine nächste große, große Konkurrenzerzählung. Wir haben über die Evolutionsbiologie und Theorie gesprochen, die selbst zu einer großen, eigenständigen Erzählung wird, die die Welt erklären kann. Wir haben Quantenphysik, die aufkommt am Anfang des 20. Jahrhunderts, die eine eigene Erzählung liefert. Wir haben Sigmund Freud, der Psychoanalyse, die eine ganz eigene Welterklärung und Menschenbilderklärung liefert. Aber die alle haben für sich genommen nicht dazu geführt, dass die Leute aus den Kirchen geströmt sind.
Ja, das ist ein interessantes Phänomen, dass das so lange gedauert hat, dass es keine großen Erzählungen in der Aufklärungszeit oder danach gegeben hat. Das hätte ich so nicht behaupten wollen, aber die Auflehnung gegen die Großerzählung des Christentums oder die Kritik an der unbedingten Autorität dieser Großerzählung, die hat zuerst einmal natürlich ein großes Bedürfnis nach Alternativen hervorgebracht und da sind zuerst einmal die ganz großen, auch die Ideologien natürlich aus dem Boden geschossen förmlich und haben teilweise eine ganz beeindruckende Faszination auch entwickelt für Gesellschaften und auch ganz ganz viele Leute, das waren ja dann auch gemeinschaftliche, also die haben ja diese Ideen, haben ganz viele Leute um sich geschart oder zusammengeschlossen, aber der Same war quasi gelegt nach dem Stichwort, die Revolution frisst ihre Kinder, der Same war gelegt, zu sagen, ja, aber welche dieser Erzählungen kann denn noch Alleingültigkeit oder allgemeine Gültigkeit beanspruchen? Und da hast du natürlich recht, im 20. Jahrhundert ist dann erst hat sich dieser Übergang dann zur Postmoderne, wie man das dann genannt hat, ja erst angebahnt, wo man gesagt hat, ja, diese ganzen Großerzählungen, die haben sich alle eigentlich selbst erledigt oder destruiert, weil sie in absoluten Menschheitskatastrophen geendet haben, wie beim Nationalsozialismus oder beim Kommunismus und so weiter, oder weil sie einfach mit der Zeit sang- und klanglos untergegangen sind. Aber da hast du natürlich recht, es gab ganz viele sehr große Erzählungen, die ja jetzt, wir reden ja über Individualismus und Kollektivismus oder Gemeinschaft, die ja eigentlich dann auch sehr gemeinschaftsstiftend waren und diesen radikal individualistischen Impuls eigentlich überwinden wollten.
Ja, und ich würde sogar sagen, dass das Christentum in langer, langer Zeit, gerade das protestantische Christentum, in einer wunderbaren Symbiose mit dem Individualismus gelebt hat. Also es gibt sogar Auswüchse, die ich heute durchaus als individualistische Verzerrungen eines Bibelverständnisses taxieren würde. Also eine Bibellektüre, die durch eine sehr individualistische, aber zugleich eben auch fromme oder sogar frömmlerische Brille wahrgenommen wurde. Also quasi der Herr Jesus spricht mir durch das Bibelwort direkt ins Herz, oder? Also wie wir das in pietistischen Vorstellungen haben. Verheißungen, die Israel gelten, werden dann auf mich und mein Leben gemünzt. Ja, ja. Wir kennen das aus diesen Bibelsprüchen, die dann täglich quasi gezogen werden können, wo wir diese Tageslosungen haben, diese Zinzendorfer Verse, die da gelesen werden können. Und das sind ja alles Dinge, die diesen Individualismus super aufgenommen haben und darin gespielt haben. Die Idee der Erwachsenentaufe, des Entscheidungschristentums, das man dann hat in diesen ganzen Bekehrungsrallies, die da stattfinden. Ich selbst als Sünder werde jetzt gerettet, indem ich Jesus annehme, etc. Das sind ja alles Formen eines protestantischen Christentums, die ohne diese Basis dieses Individualismus gar nicht denkbar gewesen wären und die ja zu einem großen Aufschwung christlicher Religion geführt haben.
Ja, das stimmt. Und diese Formen der auch individualisierten Frömmigkeit und Spiritualität, die du jetzt angedeutet hast, da bin ich ja mit groß geworden eigentlich, die können aber natürlich an diesem reformatorischen Impuls ziemlich unmittelbar anknüpfen und sagen, ja, sola fide, es kommt auf den Glauben des Einzelnen an, es kommt auf die Gottesbeziehung des Einzelnen an, und dann ist man sehr schnell dann bei ich und mein Jesus, ich und meine Bibel. Es ist nicht eine Frage, wie es um die Gemeinschaft steht in erster Linie, sondern ich bin dann irgendwann, stehe ich ganz alleine vor Gott, ich und mein Leben, und auch jetzt schon eigentlich im Gebet und im Lob Gottes und überall. Es geht letztlich um meine individualisierte Frömmigkeit. Das ist, man kann natürlich schon sagen, die speist sich schon noch, diese Idee speist sich schon noch aus diesem reformatorischen Sola Impuls, ist aber auf Steroiden dann quasi doch auch sehr störungs- oder missbrauchsanfällig, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also das würde ich auch sagen, dass sie missbrauchsanfällig ist. Und ich glaube, da zeigt sich ja dann auch, dass unterschiedliche Gemeinschaften, die durchaus auf dieser individualistischen Basis, ich habe jetzt pietistische Gemeinschaften genannt, aber wir können ja auch an evangelikale Massenbewegungen, aber auch kleinere Gruppierungen denken, die daraus entstehen. ich glaube, dass die sich ja auch sehr unterschiedlich entwickelt haben. Also, dass die eine ganz, ganz eigene Gestalt auch ausgeprägt haben. Ich glaube nicht, dass es stimmt, dass die Folge der reformatorischen Idee, dass wir alle einzeln vor Gott stehen, jetzt per se zu einem atomisierten Glauben geführt haben, dass alles einfach privatisiert worden ist. Im Gegenteil, wahrscheinlich wurde sogar die Sprachfähigkeit und auch die Denkleistung der einzelnen Menschen total gesteigert dadurch. Ich glaube, was tatsächlich zu einem Rückgang an Relevanz geführt hat, und das ist wahrscheinlich dann auch das Schlimme an dieser Diagnose, zu einem irreversiblen Rückgang geführt hat, ist der Verlust der Höllenvorstellung, der Verlust der Vorstellung, dass die Kirche, dass die kirchliche Gemeinschaft etwas ist, was ich brauche für mein Seelenheil. Weil das selbst war ja bei den Reformatoren noch überhaupt nicht ausgeschlossen. Also natürlich ist es so, du stehst selbst vor Gott, aber die hätten natürlich gesagt, und damit du dich dort bewähren kannst, brauchst du das Wort Gottes zu hören, Woche für Woche, und in den Gottesdienst zu kommen und dort auch immer wieder darin trainiert zu werden, ein christliches Leben, also die Heiligung, diesen klassischen Begriff, einzuüben und sich auch gemeinsam dabei zu beobachten, ob man das gut macht oder nicht.
Ja, genau. Aber
und diese Autorität, oder, dass man das nicht mehr will, durch eine Institution, durch einen Pfarrer, durch eine Kirchenvorsteherschaft, ich glaube, dieser Autoritätsverlust, diese Kritik an dieser Form von institutioneller Autorität, das ist das, was die Kirche fast nicht verkraften kann.
Ja, aber die Frage drängt sich ja natürlich auch auf dem Hintergrund dessen, was du jetzt zur Reformation gesagt hast. Da kommt doch der einzelne Gläubige, wenn er mal auf diese Spur gesetzt ist, sola gratia, sola scriptura, sola fide und Priestertum aller Gläubigen, da kommt doch der Einzelne dann schon auf die Idee zu fragen, und warum genau brauche ich jetzt diese Gemeinschaft noch? Warum genau brauche ich diese Kirche noch, diese klerikalen Würdeträgern? Warum brauche ich das noch? Also man könnte natürlich schon sagen, dass die Reformation die einzelnen Gläubigen so auf eine slippery slope, auf eine rutschige, schiefe Ebene gestellt hat, die immer stärker in Richtung individualisiertes Glaubensverständnis geht, und zusammen mit technischen Entwicklungen, wo man jetzt heute per Livestream sich eigentlich in so ziemlich jede Gemeinde der Welt einschalten kann und dann begrüßt wird als Online-Teilnehmer, und wo man sich die besten Predigten und Andachten als Podcast aufs Handy schicken kann und so weiter. Zusammen mit diesen technischen Entwicklungen hat es schon eine innere Stimmigkeit, dass Leute dann heute viel stärker noch als früher sagen, ja, ich stricke mir eigentlich meinen Gottesdienst aus den Liedern und Podcasts selber zusammen, oder ich pflege, jetzt ein bisschen weniger hochreligiös ausgedrückt, ich pflege einfach mein privates Christentum. Und das ist jetzt interessanterweise ja den Evangelikalen und den Pietisten ist es ja eigentlich besser gelungen als den herkömmlichen Landeskirchen, besser gelungen, zu diesem sehr radikalen individualistischen Glauben diesen Vergemeinschaftungsgedanken dann doch noch zu setzen, weil die treffen sich ja noch, die kommen noch zusammen, die kämpfen auch mit Individualisierungsschüben und mit Leuten, die nicht mehr regelmäßig in Gottesdienst kommen, weil es zu Hause auf dem Sofa gemütlicher ist, aber insgesamt haben die ja noch eine sehr, sehr starke Bindungskraft, wohingegen jetzt in reformierten und lutherischen und katholischen, ja, bei den Katholiken auch zunehmend in diesen Kreisen sehr viel mehr Kirchenmitglieder eigentlich sagen, ja, ich habe meinen privaten Glauben in die Kirche oder mit anderen Leuten verbinden, muss ich mich deshalb nicht.
Ja, und ich glaube, das ist etwas, was jetzt vielleicht ganz empirisch auch mit Händen zu greifen ist, dass es vielfach den Landeskirchen nicht gelungen ist, den Glauben weiterzugeben an die nächste Generation.
Ja.
Und das ist etwas, was in Freikirchen sehr viel häufiger klappt. Oder also, wenn du Mitglied bist einer Freikirche, ist die Chance groß, dass deine Kinder in dieser Freikirche sozialisiert werden. Das ist bei einer landeskirchlichen Mitgliedschaft nicht mal gegeben. Und dann ist die Frage noch, wie prägend und wie stark diese Sozialisierung überhaupt ist. Also das bedeutet, die Landeskirchen, die sich ja sehr oft viel eher als freie Begleitung individueller Lebensentwürfe etc. verstanden haben, dann auch im Nachgang der 70er Jahre, die hatten nicht mehr diese kohäsive Kraft und konnten auch ihre Identität nicht so stark reproduzieren, wie das kleinere, freie Gemeinschaften tun konnten. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass der Individualismus nicht das Hindernis war, über das Kirche insgesamt gestolpert ist, sondern ich glaube wirklich, dass es ein Verlust war an Glaubwürdigkeit und Autorität, die man dieser Institution zugeschrieben hat, dass das sehr viel auch mit einem Versagen der Kirche im Zweiten Weltkrieg zu tun hatte, mit dem Christentum im Zweiten Weltkrieg zu tun hatte und dass wir da ein Glaubwürdigkeitsproblem haben. Ich selbst sehe darin aber gar nicht so schwarz, sondern ich glaube, dass das eigentlich eine super Ausgangslage ist, um die reformatorischen Kernwerte, also diese Soli, anders wieder erlebbar zu machen als in diesen institutionellen Grenzen und Hierarchien.
Ja, ich finde das Stichwort Autoritätsverlust und Glaubwürdigkeitsverlust, das finde ich sehr spannend an dieser Stelle. Ich würde sagen, Autoritätsverlust auch im Sinne einer, weißt du, also dass die Kirche die Autorität verloren hat, über das Heil der Einzelnen zu verfügen und sie zu verdammen durch Exkommunikation oder ihnen die Gnade zu spenden, das ist ein Autoritätsverlust, dem ich keine Sekunde lang nachtrauere. Das war eigentlich von Anfang an ein Autoritätsmissbrauch aus meiner Perspektive. Jesus würde sich im Grab umdrehen, wenn er noch dort läge, hätte er das mitgekriegt. Also ich finde, das ist ein Autoritätsverlust, den ich begrüße. Aber wenn du jetzt in unserer Zeit von Autoritätsverlust sprichst, dann denke ich eher daran, dass Menschen bereit sind, der Kirche noch ihr Vertrauen zu schenken und bereit sind, sich freiwillig unter eine, vielleicht ist Autorität nicht das beste Wort dafür, aber sich freiwillig auch in die Kirche hinein zu begeben, sich dort auch in einem guten Sinne etwas sagen lassen, inspirieren lassen, erwarten, da Menschen zu begegnen, die glaubwürdig genug sind, um ihnen auch etwas Hilfreiches und Dienliches oder sogar Richtungsweisendes für ihr Leben zu sagen. Diese Art der vom Einzelnen auch anerkannten Autorität, die ist bei vielen auch verloren gegangen. Und das ist etwas, dass die Kirche auch auf eine andere Weise wieder gewinnen oder verdienen muss. Das ist etwas, das sich nicht herrschaftlich wiederherstellen lässt, so.
Ja, genau. Und ich glaube, dass wir die Glaubwürdigkeitskrisen auch wirklich festmachen können am Verhalten der großen Kirchen während des Zweiten Weltkrieges. Der Mainstream war mindestens in Deutschland bei den deutschen Christen und nicht bei der bekennenden Kirche. Also da haben wir ein großes Versagen institutioneller Autorität, das so kaum je anerkannt und wirklich aufgearbeitet worden ist. Im Gegenteil, man hat die Kirche eher noch versucht zu stärken nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben dann einen großen Vertrauensverlust innerhalb der katholischen Kirche durch die ganzen schrecklichen Fälle an Missbrauch, die aufgetaucht sind. Und ich glaube einfach, wir machen es uns zu einfach, wenn wir sagen, na ja, dieser Mitgliederschwund, das hat einfach mit dem Megatrend Individualisierung zu tun. Und darum geht's mir ein bisschen, oder? Weil ich würde sagen, nein, der Megatrend Individualisierung, den hat die Kirche 400 Jahre wunderbar mitgetragen und hat sogar davon profitiert und hat eine unheimliche Vielfalt und Lebendigkeit darin entwickelt. Und das Medikament quasi, den eigenen Relevanzverlust zu bekämpfen, kann nun nicht darin liegen, hier die reformierte Uhr zurückzudrehen und kommunitaristische Formen stark zu machen, sondern wir müssen uns zu diesem Individualismus bekennen. Aber wir müssen uns auch herausfordern lassen, darin eben glaubwürdig zu sein als Institution und als Christenmenschen, damit das auch wirklich eine Anziehungskraft verdient. Und wir sollten die Individuen hinter diesem Individualismus sehr ernst nehmen, die sich nämlich sehr wohl überlegen, wo sie dazugehören wollen und wo nicht.
Ja, ja. Ja, das ist jetzt eigentlich aber auch schon wieder ein gutes Amen der Woche oder ein gutes Schlusswort gewesen, Stefan. Ich weiß jetzt nicht, wäre ich dran, da noch was Zusammenfassendes zu sagen. Ich weiß nicht, was ich dem
soll. Du darfst, aber du musst nicht.
Nein, komm, lass uns das als Amen der Woche gelten lassen. Das war jetzt ein bisschen ein Husarenritt und ich frage mich, ob wir darauf nochmal zurückkommen sollten. Aber auf jeden Fall ist Individualismus oder ein individualistisches Selbstverständnis ist schon eines der ganz, ganz entscheidenden Kennzeichen eines westlichen modernen Selbstverständnisses. Das wird uns auf Schritt und Tritt auch immer wieder begegnen in allen Gewinnen und Vorteilen, die das gebracht hat und in allen Gefahren und Fehlformen, die auch daraus entstehen.
Ja, ich weiß nicht, wenn du Lust hast, würde ich gerne mal mit dir diskutieren über den Zusammenhang von der Idee des Liberalismus, also der Freiheit und des Individualismus und wie man das theologisch deuten kann, weil das ja doch immer wieder etwas ist, merke ich, sobald ich auf deiner Facebook-Timeline lande, was ja hoch umstritten ist, dass das sinnvolle Werte sind und dass die uns als Gesellschaft gut tun. Und vielleicht könnten wir da auch mal der Frage nachspüren, ob es denn eigentlich wirklich nur Individualismus kontra Vorrang des Gemeinschaftlichen gibt oder ob nicht gerade auch, und das wäre natürlich meine These, im reformierten Christentum eigentlich die Möglichkeit einer Versöhnung und einer wirklich sinnvollen, sich wechselseitig bestärkenden Koexistenz von Individualität und Gemeinschaft liegen.
Ja, ja, also mal schauen, ob wir in der nächsten Folge dazu geführt werden oder ob uns etwas vor die Füße fällt, was wir dann doch spannender oder aktueller finden, um es zu besprechen.
Ja, du bist ja der Ferienmanu, du bist ja im Urlaub und vielleicht fallen dir da ja noch ganz gute Dinge ein, aber vielleicht haben ja auch unsere Hörerinnen und Hörer ein paar Ideen. Ich habe gerade letzte Woche eine tolle Idee zugeschickt bekommen. Da wurde an der Zürcher Synode drüber debattiert, ob man Gott auch Mutter nennen darf. Dazu könnten wir natürlich gerne auch mal was machen. Das war ein Vorschlag. Und dann gibt's noch die Idee, dass wir einzelne Thesen von Charlie Kirk nehmen, aber dann nicht in diesem Prove Me Wrong Setting, wo wir zeigen müssen, wer von uns noch schlagfertiger und schneller ist, darüber debattieren, sondern wirklich mal eine ernsthafte theologische Diskussion über solche Themen führen. Das finde ich auch immer noch ganz weit oben auf meiner Hitliste.
Ja, es wird sich zeigen. Ihr Lieben, das war's für heute und ja, legt euch wieder hin und wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss zusammen. Bis dann. Tschüss. RevLab.